Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den diesjährigen Israelsonntag findet sich im Evangelium des Markus im 12. Kapitel. Und es trat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Es ist einer und kein anderer außer ihm, und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Liebe Gemeinde, es gibt spannendere Bibeltexte. Denn wenn sich alle Beteiligten einig sind, dann verbreitet das rasch eine gewisse Langeweile. Ich möchte meine Predigt deshalb dadurch interessant machen, dass ich sie als ein Gespräch zwischen drei fiktiven Gestalten gestalte, nämlich einem Juden, einem Christen und einem Skeptiker. Sie alle drei sind Zeitgenossen und unterhalten sich über diesen Text. Der Skeptiker beginnt das Gespräch mit der Frage: Wo genau liegt eigentlich der Vorzug eures Glaubens an den einen Gott? Sind denn viele Götter nicht besser als nur einer? Darauf der Jude: Meine Vorfahren wollten sich von der herrschenden römischen Religion und vielen Religionen, die sie umgaben, unterscheiden. Die Römer beispielsweise kannten eine Vielzahl von Göttern, die in allen möglichen Lebenslagen angerufen wurden. Da war der Jupiter Pistor, der für das gelingende Brotbacken zuständig war, und die Vesta, die auf das Feuer achtete. Die Juno Moneta sorgte für den beständigen Wert der Münzen und die Ceres für die Fruchtbarkeit. Aber was alle diese Götter auszeichnete, war ihre Nützlichkeit für die Menschen. Letztlich dienten diese Götter nur ihren Verehrern. Der Christ stimmt zu und weist darauf hin, dass einerseits die römischen Götter alle nützlich waren, aber man gleichzeitig vor ihnen keinen großen Respekt hatte, denn wenn sie nicht lieferten, dann ließ man sie schnell in Ruhe und besuchte ihre Tempel nicht mehr. Und was noch hinzukam, war, dass zu diesem fehlenden Respekt vor den Göttern auch eine bemerkenswerte Menschenverachtung kam. Zumal die römischen politischen Eliten gaben sich wenig Mühe, Menschenrechte zu achten. Kindern und Sklaven waren einfach Sachen, mit denen man machen konnte, was man wollte. Der Kaiser selbst hielt sich für einen Gott, und die Kreuzigung eines leidenden Gerechten war ihm herzlich egal, ebenso wie die Behauptung des Paulus, dass der eigentliche Herr eben nicht der Kaiser, sondern der Gekreuzigte sei. Der jüdische Gesprächspartner weist den Skeptiker dann noch auf Folgendes hin. Er sagt: Der antike Polytheismus war von Selbstanbetung und Menschenverachtung, aber auch von Schicksalsgläubigkeit geprägt. Aber es hat mich nicht wenig verwundert, dass in den letzten Jahren ausgerechnet deutsche Intellektuelle ein Lob des Polytheismus gesungen haben. Sie sagten nämlich, ein Polytheismus verspreche eine heitere und fröhliche Vielfalt, während der Monotheismus nur rücksichtslose Gewalt gebäre. Als Jude würde ich euch gerne daran erinnern, dass im 20. Jahrhundert ausgerechnet jene Deutschen, die den germanischen Götterhimmel anbeteten, keine Probleme damit hatten, Millionen von Mitbürgern, die an den einen Gott glaubten, gnadenlos zu ermorden. Dass also der Polytheismus friedlicher sei als der Monotheismus, klingt aus dem Munde von Deutschen in meinen Ohren ehrlich gesagt wie Hohn. Okay, sagte der Skeptiker, ich habe verstanden, dass Polytheismus keine vernünftige Option ist. Aber mit der Kritik an den vielen Göttern habt ihr noch keineswegs den Wert eures Glaubens an den einen Gott erwiesen. Denn die Konsequenz aus der Kritik an den vielen Göttern kann ja auch lauten, an gar keinen Gott zu glauben. Also ich selbst glaube an die Freiheit, die Vernunft, das Gute im Menschen, und das reicht doch vollkommen aus, um ein menschenwürdiges und die Menschen achtendes Leben zu führen. Das wollen wir doch auch gar nicht bestreiten, sagt der Christ. Aber trotzdem besteht allezeit die Gefahr der Selbstvergottung der Menschen. Denn wenn es keinen Gott gibt, dann setzen sich Menschen leicht an seine Stelle. Ganz richtig, sagte der Jude, indem wir die Stelle des Absoluten, die Stelle des Unbedingten für Gott reservieren, haben wir eine Versicherung dafür, dass nicht alles Mögliche zum Gott gemacht werden kann. Ich traue dem Humanismus deswegen nicht, weil in dem Moment, wo der Mensch sich selbst, seine Rasse, seine Nation, den Fortschritt absolut setzt, er sich selbst zu entsetzlichen Taten ermächtigt sieht. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder daran erinnern muss, was uns die Faschisten angetan haben. Darauf der Skeptiker, wenn ich mich einmal auf euer Argument versuchshalber einlasse, dann wäre aber doch lediglich nur ein Gott nötig, der zwar die Position des Allmächtigen vertritt, dessen Funktion sich aber genau darin erschöpft, den Menschen nicht zu erlauben, dass sie sich selbst zu Gott machen. Also dieser Gott, dieses höchste Wesen, schützt die Menschheit vor Machtmissbrauch. Aber wäre es denn dann nicht genug, dass es einen Gott gibt und dass man diesen Gott das höchste Wesen nennt? Aber was er genau ist, das kann dann doch offen bleiben. Der unendliche Gott kann von endlichen Menschen ja ohnehin nicht erfasst werden. Also ich könnte mich ja durchaus darauf einlassen zu sagen, Gott ist unsere Sehnsucht. Er ist einer, der uns gerade als Abwesender daran erinnert, was uns noch fehlt. Aber euer Gott ist ja gar nicht der Unbedingte und der Unendliche und der Ganze, denn er ist im Gegenteil höchst partikular und geradezu lächerlich menschlich. Darauf der Christ, das ist tatsächlich die Pointe des Gottesglaubens von Juden und Christen. Gott ist nicht nur ein abstrakter Garant gegen menschliche Überheblichkeit, über den man ansonsten gar nichts weiter sagen könnte. Denn die Grundbewegung unseres Gottes ist seine Selbstverendlichung. Also nicht wir wollen in den Himmel, sondern Gott kommt auf die Erde. Nicht wir sollen uns zu Göttern machen, sondern Gott selbst wird Mensch oder er schließt einen Bund mit einem Volk. Also der Unendliche verendlicht sich selbst. Aber gerade in dieser Bewegung wird er erst wirklich der Unendliche, denn sonst stünde ja dem unendlichen Gott das Endliche wieder als etwas Fremdes gegenüber. Und in dem Moment wäre der Unendliche gar nicht mehr der Unendliche. So aber in dieser Bewegung Gottes auf seine Schöpfung, auf sein Volk und auf Jesus Christus zu, bleiben Unendliches und Endliches aufeinander bezogen. Das eine kann ohne das andere nicht mehr sein. Gott nicht ohne Menschen und Menschen nicht ohne Gott. Und der jüdische Gesprächspartner stimmt zu. Er sagt, eben diese Selbstverendlichung Gottes ist die Befreiung des Menschen, denn der Mensch wird so zu seiner Menschlichkeit befreit. Er muss gar nicht mehr versuchen, sich selbst zu Gott zu machen, denn das Jenseits ist leer. Gott ist hier, ist gegenwärtig, ist mitten unter uns oder er ist gar nicht. Zu diesem gegenwärtigen Gott kann man sich dann aber auch nicht mehr wie ein Zuschauer verhalten, denn in der Beziehung zu dem einen Gott geht es nicht um dies oder das, sondern ums Ganze, aber damit auch um mich, um die Frage nach dem Sinn meines Daseins und der Frage nach dem ganz individuellen Sinn meines eigenen Lebens. Der Christ stimmt natürlich zu und knüpft daran an und sagt, wir Christen verbinden mit Gott eine ganz bestimmte Erinnerung. Es ist die Erinnerung daran, dass er Mensch geworden ist, und zwar ein Mensch, Jesus von Nazareth. Der Schöpfer des Himmels und der Erde wollte seinen Geschöpfen nicht mehr als Fremder gegenüberstehen. Er wollte nicht mehr der Absolute und Unendliche sein, sondern ein Gott, der sich als der Eine das Andere, als der Unbedingte das Bedingte, als der Unendliche das Endliche integriert und gerade so zeigt, dass er ein Gott in Beziehung ist. Der Jude fragt jetzt den Christen kritisch, und wie vermeidest du jetzt den Vorwurf des Polytheismus? Denn Jesus sagt in unserem Bibeltext ausdrücklich, dass Gott nur einer ist und ihr Christen habt aus dem einen drei gemacht. Wie soll ich das verstehen? Der Christ gibt sich alle Mühe, das zu erklären und sagt, unser Gott ist nicht nur ein Gott in Beziehung, sondern er ist auch ein Gott in Bewegung. Es geht ja überhaupt nicht um Zahlen, sondern es geht um die Lebendigkeit Gottes. Gott wird Mensch, er stirbt als Mensch und am Karfreitag stirbt er als Mensch auch, also stirbt Gott als Mensch auch selbst. Aber aus diesem ungeheuren Gedanken vom Tode Gottes folgt gerade nicht, dass die Welt nun Gott verlassen ist, sondern im Gegenteil, am Karfreitag feiern wir den Tod des Todes. Also, wenn Gott das Ein und Alles dieser Welt sein soll, dann kann nichts und niemand im Universum gegen ihn sein. Also selbst der Tod, den wir als den Feind des Lebens ansehen, ist in Gott aufgehoben. Also mit der Vorstellung von der Menschwerdung Gottes verbindet sich die Vorstellung von einer nicht nur behaupteten, sondern einer verwirklichten Allmacht, die aber nur über die Ohnmacht zu ringen ist. Die großen philosophischen Begriffe wie die Welt, das Ganze, das All, das Sein, das sind ja alles ganz leere Begriffe, wenn ihre Wirklichkeit, also ihre Wirkung, nicht im Einzelnen gezeigt werden kann. Und wenn Gott tatsächlich der Allmächtige sein soll, dann muss er eben in jedem seiner Geschöpfe auch gegenwärtig sein können. Also in jedem Menschen begegnet uns Gott. Es geht also auch hier nicht darum, dass Jesus Christus als Mensch zum Gott gemacht wird, sondern dass die Menschheit in Gott aufgehoben ist. Der jüdische Gesprächspartner betont dann noch einmal die Gemeinsamkeit zwischen Christen und Juden. Er sagt, gerade deshalb bilden ja auch für uns Gottes und Nächstenliebe eine Einheit. Also wer behauptet, Gott zu lieben, der muss auch seinen Nächsten lieben, wenn auch die Begründungen im Judentum und im Christentum unterschiedlich sind. An dieser Stelle sind sie sich vollkommen einig. Dabei muss übrigens der Nächste nicht unbedingt ein Mensch sein. Auch die Tiere und die gesamte Schöpfung können diejenigen sein, die uns Gott anvertraut hat. Mit dem Glauben an den einen Gott kommt nämlich auch die Verantwortung für die eine Welt zum Bewusstsein. Angesichts des Klimawandels können wir es uns nicht mehr leisten, die Welt in eine Vielzahl von unzusammenhängenden Wirklichkeiten aufzuspalten, in der jeder Mensch nach seinem egoistischen Gen handelt, wie er will, sich selbst zum Gott machen darf, zum Nabel der Welt, um den sich dann alles zu drehen hat. Der Skeptiker in der Runde wird nachdenklich und sagt, ja, in der Tat, die Klimakrise ist nicht nur ein naturwissenschaftliches und politisches Problem, sie ist auch ein spirituelles Problem. Denn wer sich selbst und seinen eigenen Bauch zum Gott erklärt, dem ist Verantwortung für die ganze Welt nicht zu vermitteln. Man muss schon daran glauben, dass man selbst Teil eines größeren Ganzen ist, mit dem man in Beziehung steht. Wer sich also als Mensch nicht in Beziehung auf etwas Ganzes und damit für dieses verantwortlich fühlt, mit dem wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht zu gewinnen sein. Ein Gefühl schlechthiniger Verantwortung für die Zukunft dieser einen Welt ist unerlässlich. Und doch, sagt der Skeptiker, bleibt doch euer Begriff Gott für mich eine bloße Einbildung. Gott ist doch eine Erfindung der Menschen. Warum sollte ich an ihn glauben? Darauf der Jude, ja, tatsächlich, Gott ist eine menschliche Idee. Ebenso wie die Idee Welt oder Natur oder das Universum menschliche Ideen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einen Reim auf das Ganze der Wirklichkeit zu machen. Die entscheidende Frage ist aber, entspricht dem Gedanken eine Wirklichkeit? Und die Antwort unseres Predigttextes lautet interessanterweise, das kommt auch auf uns an, ob diesem Wort Gott eine Wirklichkeit entspricht. Menschen denken sich den Namen Gottes und würden sie das nicht tun, dann gäbe es für sie in der Tat keinen Gott. Also der Vorwurf der Atheisten, dass Gott nur ein Produkt unseres menschlichen Denkens ist, ist eigentlich gar kein Vorwurf, sondern das ist in der Tat die Voraussetzung aller Religion. Wir Menschen denken uns Gott. Die Frage ist aber, denken wir dabei etwas Richtiges, erkennen wir dabei etwas Wahres oder tun wir das nicht? Und unser Predigttext sagt uns, ohne unsere eigene Aktivität, also ohne unseren Wunsch, Gott erkennen zu wollen, geschieht gar nichts. Wenn Herz, Seele, Gemüt und alle unsere intellektuellen Potenziale nicht aufgewendet werden, damit Gott Wirklichkeit für uns wird, dann wird es ihn für uns auch nicht geben. Also wenn wir ihn nicht suchen und lieben, dann kann Gott auch nicht in uns wirken. Gott achtet unsere Freiheit so sehr, dass er nur als Geliebter und als Erkannter unter uns sein will und nicht als ein donnernder, angsteinflößender Tyrann, der uns seinen Willen aufzwingen will. Gott hat sich gewissermaßen festgelegt. Er hat sich den Menschen als derjenige gezeigt, der ohne sie nicht sein will. Er hat sich uns in der Schöpfung und in unserem Geist erschlossen und sich mit uns auf den Weg gemacht. Aber wenn wir das nicht sehen wollen, dann wird er das nicht erzwingen. Darauf der Skeptiker, ja, erwartet ihr nicht zu viel von den Menschen? Ist die Gottes- und Nächstenliebe nicht eine Überforderung? Ist der Mensch von Natur aus denn nicht ein selbstsüchtiges Wesen und zur Erkenntnis Gottes gerade nicht imstande? Der Christ darauf, das leugnen wir gar nicht. Wir glauben nur, dass es so nicht bleiben muss. Als Menschen sind wir durchaus imstande, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir wissen und spüren genau, wenn etwas nicht stimmt, wenn Verhältnisse so sind, wie sie nicht sein sollen. Wir Menschen sind Lebewesen, die unter der Entzweiung, dem Hass, der Gier, dem Egoismus leiden. Und diese Entzweiung verursacht genau den Schmerz, den wir eben nirgendwo anders hintragen können als zu Gott. Aber wenn wir dies tun, dann stellt sich durchaus Trost ein und die Hoffnung, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Gott ist gegenwärtiger, als wir glauben. Daran, so der Christ, erinnern wir auch beispielsweise beim Abendmahl. Der Skeptiker daraufhin völlig sarkastisch: Was genau hat denn dieses kannibalische Ritual mit unseren bisherigen Gesprächen zu tun? Und auch der Jude ist skeptisch und sagt, dass ihr Christen euch beim Abendmahl an das letzte Passamahl Jesu erinnert, finde ich ja in Ordnung. Aber was ihr da als Opferhandlung inszeniert, das will mir auch nicht so recht einleuchten. Der Christ gibt sich redlich Mühe und versucht zu erklären, was wir denn tun, wenn wir Abendmahl feiern. Er sagt: Beim Abendmahl genießen wir die Gegenwart Gottes. Warum ist es so wichtig, Gott zu genießen? Das Liebesgebot, wie wir es in unserem Text gehört haben, klingt zunächst unwillkürlich nach harter Arbeit, und das ist ja auch gut so. Aber die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch besteht eben nicht nur in der Sorge um andere und in tätiger Liebe, sondern auch in Freude, in Seligkeit und im Genuss des gegenwärtigen Gottes. Eigentlich müsste jeder Gottesdienst so etwas wie Wellness für die Seele sein, ein Ort, an dem wir Gott genießen können. Ungläubiges Staunen beim Skeptiker, der sagt: Wann immer ich in einem Gottesdienst war, habe ich davon aber nicht viel mitbekommen. Der Jude schweigt höflich und der Christ spricht noch einmal und sagt: Ja, ich gebe zu, bei der genussvollen Inszenierung der Gegenwart des lebendigen Gottes in unseren Kirchen ist noch viel Luft nach oben. Bis die Kirchen also die Schnittstelle gefunden haben, bei der den Gottesdienstbesuchern genussreiche Resonanzen erzeugt werden, dauert es vielleicht noch eine Weile und es geschieht nur hin und wieder. Über dem Altarraum unserer Kirche können wir lesen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Aber eigentlich müsste es heißen: Hier ereignet sich die Versöhnung, also genießt es. Aber vielleicht ist auch genau dieses damit gemeint, nur in der Sprache des 19. Jahrhunderts. Und zum Abschluss unseres Gespräches, sagt der Christ, möchte ich doch noch auf etwas aufmerksam machen, worauf wir uns vielleicht alle verständigen können. Auf einen Gottesdienst ökumenischen Ausmaßes. Ich meine nämlich die Musik. Wenn wir Musik hören, dann kann es uns durchaus geschehen, dass Gott sich uns unmittelbar erschließt. Als Johann Sebastian Bach auf dem Sterbebett lag, sagte er: Ich gehe jetzt dorthin, woher mir meine Musik gekommen ist. Musik als Gottesdienst verstanden, das ist etwas, was Juden, Christen, aber auch Agnostiker und kritische Zeitgenossen durchaus miteinander verbinden kann und wo man gleichermaßen die Liebe Gottes nicht nur als Arbeit, sondern auch als etwas Genussvolles erleben kann. Mit diesen Überlegungen will ich das Gespräch zwischen den Dreien, dem Skeptiker, dem Juden und dem Christen, enden lassen. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich wichtig für unser Leben, dass wir uns klar machen: Möglicherweise gibt es mehr als genug Momente, in denen uns der lebendige Gott erscheint und begegnet. Die Aufforderung unseres Textes lautet: Wir sollen Augen und Ohren, vor allem aber unser Herz offen halten. Und dann gibt es vielleicht mehr Gelegenheiten, als wir glauben, bei denen wir Gott, den Lebendigen und Gegenwärtigen, genießen können. Dazu helfe uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.